Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Seit den 1920ern drehten sie Filme. Sie eröffneten eines der größten privaten Filmstudios der Welt, prägten ein bestimmtes Genre wie niemand anders und produzierten insgesamt mehr als 1000 Filme. Die Rede ist von den Shaw Brothers und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe hier beim Telestammtisch. An meiner Seite die Lilie der gnadenlosen Rache, Kati. Hallo.
Hallo, hallo.
Und auf der anderen Seite die lahmende Python Sven. Hi.
Hallo, mein Kung-Fu-Stil, lahmende Schildkröte, grüßt Affe auf Schleifstein. Rott, rott.
Und ich, der da den Namen erhalten hat, Meister des rollenden Kuhmilcherzeugnisses, oder einfach Paul, hallo zusammen. Und danke dafür, Sven.
Gerne.
Ja, das, manche Discord-Gespräche oder Nachrichten sollten nicht veröffentlicht werden.
Was einem alles bei einer Tasse Morgenkaffee einfällt.
Tja. Manchmal dauert es ein bisschen, aber es kommt.
Ja, ich wünsche euch hier im Podcast und auch allen ZuhörerInnen da draußen auch noch ein gesundes neues Jahr. Wir haben ja mittlerweile 2024 und zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns mal was eher Ungewöhnliches hier beim Telestammtisch überlegt. Es ist eine Art Retro-Special. Ein paar Filme der Shaw Brothers. Aber wieso das Ganze? Nun, es gibt da so einen Streaming-Anbieter, / Filmverleih mit Namen Mubi.
Paul, ich kenne Mubi leider nicht, bitte erzähl mir davon.
Und auf Mubi, von dem wir übrigens nicht gesponsert werden, da gibt es verschiedene Filmklassiker, viele Specials zu RegisseurInnen. Im November zum Beispiel gab es etliche Filme von Agi Kaurismäki zu sehen. Immer ein Blick wert sind natürlich die Filme von Agnes Varda. Und heute wollen wir aber über eine Rubrik sprechen, die es seit vergangenen Dezember dort zu sehen gibt. Und zwar die Rubrik Shaw Brothers, Wuxia-Krieger und Kung-Fu-Meister. Und im Rahmen dieses Specials sind auf dem Streaming-Anbieter 14 Produktionen der Shaw Brothers veröffentlicht worden. Drei davon haben wir uns jetzt geschnappt und werden darüber sprechen. Wir reden über Das Schwert der gelben Tigerin, Die 36 Kammern der Shaolin und Legendary Weapons of China.
Ja, alles sehr geile Titel. Generell, wenn man da die Wikipedia durchscrollt mit den Titeln und den deutschen Übersetzungen, 1A.
Dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen, aber ganz am Anfang erstmal, wie habt ihr es denn so mit Kung-Fu und Martial Arts Filmen?
Oh, ich liebe es. Es ist eines meiner Lieblingsgenre. Aber, also man muss sagen, ich habe als kleiner Zwockel lief damals auf ZDF gab es immer nachts, ich glaube, das war samstags, haben die Martial Arts Klassiker gezeigt.
Aber das war wahrscheinlich vor Paul in meiner Zeit, oder?
Definitiv. Und da waren halt so Sachen dabei wie, ja, jetzt Bruce Lee oder halt auch die 36 Kammern der Shaolin. Dann habe ich mir immer einen Wecker gestellt, den habe ich mir dann direkt nebens Kissen gelegt. Der hat einmal geklingelt, wupp, aus, alles klar, ins Wohnzimmer geschlichen, angeguckt und abgegangen wie Kleintigerschnitzel. Ja, und da hat sich's einfach so entwickelt. Und ich bin da auch dabei geblieben. Es hat sich zwar vom Studio her ein bisschen was geändert für mich dann, aber ich bin ein Martial Arts Fan.
Kathi, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, du machst ja also Kampfsport, so ja, ganz ja, grob, oder hast es mal gemacht oder beziehungsweise machst du es jetzt ja auch wieder.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Kampfsport gemacht, als ich Martial Arts Filme geschaut habe. ich weiß auch nicht, ob ich, also an sich finde ich das alles ja schon sehr faszinierend, auch was da an Schauspielerleistung im Sinne von körperlicher Leistung ja auch verlangt wird und was die halt drauf haben. Ich bin da nie so, keine Ahnung, vielleicht sind wir, oder bin ich zu jung oder keine Ahnung, nie so reingerutscht und ich weiß, ob das nicht sogar so jetzt mit Mubi, seit ich Mubi habe, ein paar so Karate-Kung-Fu-Dinger geschaut, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so bewusst mich dazu entschieden habe, irgendwelche Karate-Kung-Fu-Martial-Arts-Filme zu schauen. Aber ja, es ist eine interessante Genre.
Ja, bei mir ist es ähnlich, also minus den Kampfsport.
Aber auch nicht im Straßenverbrüht ist Leute, Paul, jetzt bin ich enttäuscht.
Also aufgewachsen bin ich auch nicht mit so Martial Arts oder Kung-Fu-Filmen. Ich bin eher die Sparte, also wenn es so um asiatische historische Filme oder Actionfilme in Anführungszeichen. Hey, jetzt lass mich doch mal ausreden. Bin ich, glaube ich, eher Team Samurai. Und nicht so sehr Martial Arts. Mittlerweile geht das wieder und ich habe zumindest einen Regisseur, den ich jetzt auch gleich für die Folge mal rausgepickt habe, weil es, glaube ich, die einzige Zusammenarbeit zwischen ihm und den Shaw Brothers war, nämlich King Hu, von dem ich glaube, hier Ein Hauch von Zen war der erste Film, den ich so in diese Richtung gesehen habe und den finde ich nach wie vor sehr schön, aber auch, er hat ja auch noch so Regen in den Bergen oder, also die schon sehr lang, aber vielleicht auch eher ruhigeren Wuxia- oder Martial-Arts-Filme. Ich weiß nicht, hast du davon was gesehen, Sven?
Das gibt es nicht. Es gibt keine ruhigen Martial-Arts-Filme. Da muss gekämpft werden. Und
ja, das steckt doch schon im Titel, Ein Hauch von Zen. Da wird viel meditiert, aber auch ein bisschen durch die Luft geflogen.
Aber so, ein bisschen ist mir zu wenig. Nein, ich weiß, ich kenne die anderen Sachen und also ich habe sie nicht gesehen, so rum, ich habe drüber gelesen, aber nee, ich brauch's einfach.
Du brauchst einfach Haut drauf und das war's.
Ja, ein bisschen Story schon. Aber
ja, dann über das streiten, aber okay.
Eben, ja, also wenn die auf den Bierdeckel passt, ist mir das vollkommen egal, wenn der Rest stimmt. Aber nein, ich hatte es ja schon einmal gesagt, aber so dieses, wie gesagt, also im Reisfeld, meditieren ist vollkommen in Ordnung, wenn davor halt der Bruder oder die Familie oder sonst irgendjemand dahin geschlachtet wurde, um sich zu konzentrieren und seine Wut und seinen Fokus auf Rache zu legen und nicht 3 Stunden da zu hocken und zu sagen, ach ja, in einer Einstellung, eigentlich ist alles, genau, in Schwarz-Weiß, eigentlich ist es alles egal, das Leben vergeht, wie der Reissamen, den ich gerade, das Leben kommt, wie ich den Reissamen gerade in die Erde lege oder wie ich ihn ernte, vergeht es und der Wind und alles. Nein, will ich nicht. Ich will, dass er hingeht und sagt, okay, gut, ich stelle mir ein paar Platten hin, prügel drauf, bis ich fit bin und dann geht's los.
Ja, schön, dass du es erwähnst. Wir haben für den Telestammtisch schon mal eine Special-Ausgabe über chinesische Filmproduktionen gemacht. Und ich meine, da haben wir auch über Einen Hauch von Zen gesprochen. Ja. Ich habe darüber gesprochen. Ja. Aber das ist jetzt schon alles, bestimmt schon 2 Jahre, mindestens 2,5 Jahre her. Gut, heute geht's wie gesagt nur um Filme der Shaw Brothers. Und vielleicht umreißen wir das jetzt nochmal ganz kurz. Ich meine, wir drei sind jetzt nicht die absoluten Experten. Sven vielleicht noch am ehesten. Aber auch ich habe mir dann im Vorfeld zumindest nochmal mich so ein bisschen durch verschiedene Artikel oder auch Videos geklickt, von dem ich auch gleich eins empfehlen werde. Aber Sven, erstmal möchtest du ganz, ganz kurz was zu diesem Produktionsstudio oder zu diesem Gebilde sagen?
Ja, also gegründet wurde sie von den Shaw Brothers, von den Brüdern, und zwar, Randy Shaw und Run Shaw, und zwar von 1958 bis 2011 haben sie dann wirklich über 1000 Filme produziert. In den 70ern haben sie sogar eine Kooperation mit Hammer Films gestartet, da gab es dann sowas wie die 7 goldenen Vampire, das ist also Horror.
Ja, natürlich, was auch sonst.
Naja, natürlich, mit Horror mit Action gemischt. Und ja, 2011 haben sie sich aufgelöst, dann haben sie auch die Rechte irgendwie verkauft, das ist ja da immer so ein riesen Hickhack. Und ja,
Also ich habe gelesen, also die hatten als erstes hatten die so eine Tianji, die das erste Produktionsstudio, was sie womit die dann irgendwie schon in den 1920ern, wie gesagt, Filme gemacht haben, wo ich fand es lustig, wie wirklich jeder von diesen Brüdern da, also der eine war Geschäftsführer, der andere war Buchhalter, der andere war für den Verleih zuständig und der Jüngste, der noch zur Schule gegangen ist, der war fürs Marketing zuständig.
Ja, der hippe TikToker wahrscheinlich, oder?
Genau, in den 1930ern oder was weiß
genau.
Ich. Aber ja, genau, so richtig war es dann in den 1950ern und also die Filme, über die wir hier sprechen, die sind ja dann alle, ich glaube, der Jüngste ist von 1960. Genau, aus den 60ern. Fangen wir auch gleich mit dem an?
Okay.
Dann ziehe ich einmal mein Schwert und führe zum Film Das Schwert der gelben Tigerin. Ein Film von King Hu Und ja, ich habe ihn mir ausgewählt, weil ich den erstens schon gesehen hatte und zweitens wusste, ah ja, der ist von King Hu. Ich wusste da noch nicht, dass es der einzige Film ist, den King Hu bei den Shaw Brothers gemacht hatte. Aber ja, nun sind wir hier. Worum geht's? Der Sohn eines Governors wird entführt und dessen Schwester, das ist eine junge Schwertkämpferin, die trinkt in, ja, quasi das Versteck von den ein, die da entführt haben und will ihr Bruder befreien und dann, ja, lernt sie noch einen Trunkenbold kennen, der sie dann so ein bisschen dabei unterstützt und das ist es im Wesentlichen.
Ja, also Story ist bei den ganzen Filmen eher nebensächlich.
Ach was.
Aber gut.
Ja, wir haben hier in der Hauptrolle eine Frau, eine junge Frau, gespielt von Cheng Pei-Pei, die, ich glaube, 19 war, wo sie diese Rolle hier gespielt hat und ist übrigens auch verfügbar bei Amazon Freevee, leider, aber nur in der deutschen Synchro. Und
Ist die gut?
Also ich habe es angefangen in der deutschen Synchro,
also nein.
Weil ich das auch auf meinem Fernseher abspielen konnte, aber ich bin relativ zügig dann doch zum O-Ton mit Untertiteln auf Mubi geswitcht.
Okay,
das passt
okay.
Schon so. Ich habe es nicht mal mehr bis zu den Liedern geschafft. Ich weiß nicht mal, ob die noch eingedeutscht waren oder ob die...
Nee, waren sie nicht.
Nee, okay. Hast du es auf Deutsch geguckt?
Ja, ich habe es bis zu den Liedern auf Deutsch geguckt und dann habe ich umgeschaltet. Dann habe ich auch geswitcht.
Ja, ihr habt es jetzt auch schon gehört, gesungen wird auch. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung, dass da gesungen wird. Aber
das war auch eine schöne Überraschung.
Ich wollte gerade sagen, Kathi, ist das was dich abgeholt hat bei diesem Film?
Ja, natürlich. Also generell, dieser Film, also diese ganzen Filme habe ich generell auf eine ganz komische Art und Weise komplett abgeholt. Aber wenn dann auch noch gesungen wird, also das ist schon geil, wenn die dann in dieser Taverne da stehen und dann fangen die da so zum, also auf den Tischen herumklopfen, alle so ein bisschen besoffen zum Singen und zum Lallen. Das macht schon Bock. Also keine Ahnung, war schon lustig.
Und du, Sven?
Ich war schockiert, muss ich zugeben. Ich kannte den auch nicht. Also ich wusste schon, wer Cheng Pei-Pei ist, aber ich war da gesessen und dachte noch, okay, da kommt der Rattenfänger von Hameln an mit seinem Pfeiflein und auf einmal machen die da ein Musical draus. Ich war wirklich vor dran gesessen und dachte, okay, naja, wenn sie das Kämpfen nicht vergessen, könnt ihr so lang singen, wie ihr wollt.
Ja, was ist dir lieber, singen oder Reisfeld?
Ja, dann lieber singen, das ist vollkommen klar.
Wir kriegen hier noch eine Hierarchie zusammen bis zum Ende dieser Folge. Also singen über Reisfeld, das haben wir schon mal.
Aber es ist schon wirklich bemerkenswert, dass das ist 1966, ne, dann hast du eine starke Frau in der Hauptrolle. Das gab's im westlichen Kino zu der Zeit gar nicht. Das war da schon Standard.
Darf ich dazu
mal
was anmerken? Also sie wird dort ja als Mann verkleidet hingeschickt. Ja, ja, ganz genau. Kennt ihr diese Undercover-Boss-Folge von Deadlift the Sauce, wo er sich da so den Schnauze aufgeben lässt und eine Brille aufsetzt?
Ganz ehrlich, ich glaube, Kathi, ein Zusammenhang zwischen einem Film, also zwischen dem Schwert der gelben Tigerin und Undercover-Boss herzustellen, das schaffst auch nur du.
Vor allen Dingen mit Deadlift the Sauce.
Danke. Ja, kennst du das nicht? Da gibt's Bilder von, also da wird er halt verkleidet, um halt als Undercover-Boss dorthin zu gehen. Und also, entweder sind alle dort blind oder keine Ahnung, aber die geben nur Schnauze auf, jetzt so eine Perücke auf und eine Brille oder so, der schaut halt immer noch aus wie Deadlift the Sauce mit schlechtem Schnauzer. Und genauso ist es da auch. Also da, mir war auch nicht klar, bis sie dann im Film revealed haben, dass sie nicht wussten, dass das eine Frau ist, dass sie als Mann verkleidet da sein sollte. Aber gut, das ist nebensächlich auch, wie alles in diesem Film.
Ja, aber auf Kampfsequenzen musste Sven natürlich nicht verzichten hier. Ich habe auch gelesen, dass sie vor allem für die Rolle auch mit oder dahin gut reingepasst hat, weil sie auch Balletterfahrung hatte. Und die Kampfsequenzen ja schon allgemein diese Aufmachung von den Kämpfen ja häufig, also nicht nur in dem Film, sondern auch in den anderen, ja häufig, also natürlich eine Choreografie, aber auch schon so eine Tanzchoreografie ist.
Ja, generell ja auch Kampfsport. Mhm. Schaut ja auch generell immer, also nicht wie Tanz aus, aber ist ja eigentlich wie ein Tanz, so vor, zurück, links, rechts, aber halt Tanz, wo du dich halt dann prügelst und auf die Fresse schlagst, aber an sich gibt es ja da auch vieles an Parallelen zwischen Tanzen und Kampfsport.
Ja, was mich fast noch mehr abgeholt hat als die Kampfsequenzen, und ich weiß, das ist jetzt eine große Überraschung, aber allein dieses, wenn sie da in diesem Gasthaus sind oder in dieser Taverne und dieses fast schon Kammerspielartige, wenn sie da am Anfang da einfach nur so ein bisschen sitzen oder dann halt trinken und spekulieren, was das ist. Also ich finde, diese Spannung, das löst sich dann im Laufe des Films ein bisschen aus, weil man dann nicht nur da in der Taverne die ganze Zeit ist, aber komprimiert auf einen Raum holt man da auch, natürlich auch, was viele von diesen Filmen, dieses Theaterhafte, holt man da auch schon viel raus.
Ja, was die auch alle haben, was ich beim ersten, was mich total irritiert hat, aber habe ich immer so hingenommen, diese Soundeffekte. Also das finde ich bei jedem Mal, wo wer schlägt und tritt, so ein Luftschnitt oder so.
Wobei, hier ging es doch, oder?
Ja, es war auch, also ich fand es bei die 36 Kammern fand ich es am auffälligsten.
Definitiv.
Aber trotzdem ist es trotzdem irgendwie in allen drei, ist es einfach kein Stilmittel oder was weiß ich, dass sie da wirklich bei jedem Tritt, bei jedem Schwertschlag, was immer kommt, so ein Soundeffekt, der so die Luft schneidet oder der irgendwo draufprallt oder so. Was das irgendwie, es wirkt irgendwie trashig, als es ist durch diese Soundeffekte, finde ich.
Auf jeden Fall. Also, wobei ich hier fand, dass die Choreo noch nicht so ganz ausgereift ist. Mhm. Im Vergleich zu den Filmen, die dann halt danach kamen. Aber klar, ey, die Soundeffekte müssen sein. Und eigentlich fehlt halt auch wirklich diese Deutsch-Synchro, die muss schlecht sein. Also bei gewissen Sachen gehört es einfach dazu. Also meine Meinung, wo ich mir denke, okay, nee, da hätte ich gern diese Trash-Dialoge, die dann irgendwie irgendein Typ da geschrieben hat, was überhaupt nicht zur Handlung und irgendwas passt.
Das war, ich hab kurz reingeguckt und ganz am Anfang ist sie ja dort in dieser Taverne oder was auch immer und bestellt dort was. Und im Deutschen ist das wirklich so, ja, ich hätte gerne einen Weißwein. Und ja, nee, also ich glaube, mit der deutschen Synchro hätte ich es noch weniger ernst nehmen können.
Ich hatte so meine Lachflashs haben so auch angefangen, als diese Fantasy-Elemente damit reinkamen. Da habe ich noch gedacht, oh nee, das mag ich nicht.
Ja, oder gut, bin ich echt, aber die Fantasy-Elemente, die sind ja später noch, ja.
Ja, aber natürlich, aber wenn du das da anguckst, dass dann da ab mit seinen Windpuffärmelchen da die Leute durch die Gegend schiebt und das ist
ja, also das hab ich auch irgendwann nicht mehr hinterfragt. Also ich war dann einfach so, ah ja, okay, da kann das Punkt.
Genau.
War einfach so, das habe ich einfach hingenommen, weil ich dachte, wenn ich darüber jetzt zum Nachdenken anfange, werde ich nicht mehr fertig.
Sven, hast du Jackie Chan erkannt?
Ja.
Ja, hast du?
Ja.
Oh Gott, ja, nee. Also ich habe es natürlich im Nachhinein dann gelesen, dass er hier als einer von den Kids da mit dabei war, aber wer...
Oh, einer von den singenden Kids, yes. Ist Jackie Chan? Oh.
Ja, sie fahren so ein bisschen drüber und ich habe hingeguckt und ich dachte noch, oh, der sieht ihm schon ziemlich ähnlich, könnte tatsächlich aber auch passen von den Jahren her und habe dann nachgelesen und dachte, ah jo, natürlich, da ist es. An der Nase habe ich ihn erkannt. Doch, er hat einfach so, oder? Das ist die Jackie Chan-Nase.
Ja, also wer es selber mal sehen will, es gibt im Internet aber mittlerweile sehr viele Screenshots, wo auch mit roten Pfeilen markiert ist,
wer
Jackie Chan ist, weil andernfalls hätte ich das nicht erkannt.
Ich habe es in der Wikipedia gelesen, aber ich hätte auch nicht gewusst, dass er einer von diesen Kindern ist, aber okay.
Gut, dann übergebe ich gerne an den zweiten Film in unserer Runde. An die 36 Kammern der Shaolin. Der, jetzt müsst ihr mir mal, ich weiß nicht, wie, ob ich das jetzt nur von meiner Außenwahrnehmung so ist, aber ich würde sagen, das ist der bekannteste oder der größte unter diesen Filmen.
Hm.
Also ist auf jeden Fall der auf dem Movie, der als erster anzeigt, wenn man auf die Kategorie geht. Ja, die 36 Kammern der Shaolin. Ja, Handlung, was soll man dazu sagen? Also, es wird, in ein Dorf eingefahren, Leute werden umgebracht, einer überlebt, der findet das nicht so geil, geht ins Kloster und lernt dort Kung Fu.
Ja, Sven, würdest du dem so zustimmen?
So fast, ja. Ich hätte es zwar ein bisschen anders da ausgedrückt, aber so im Grund genommen hat er schon recht.
Und dann muss er, also will er sich halt irgendwie da, will er Kung Fu lernen, muss halt da durch die 35 Kammern durch, wo er sich regelmäßig seinen Schädel blutig schlägt und seine...
Ja, wir können gleich darauf eingehen, was die einzelnen Stationen sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, weil, wie gesagt, ich glaube, wir sehen plus 10 von 35, aber ja.
Ja,
ich habe auch echt eine Liste gesucht, wo die alle aufgezählt sind, aber ich habe keine gefunden.
Ja. Aber ja, also ich war der Einzige, den ich beim Titel erkannt, das wäre jetzt wirklich der bekannteste von denen, deswegen wollte ich den auch schauen, damit ich ihn mal gesehen habe. Und ich bin mit meiner Wahl eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte mal, also das war der erste auch, den ich geschaut habe. Und wie gesagt, die Soundeffekte haben mich eine Zeit lang irritiert. Irgendwann habe ich es halt einfach akzeptiert. Und ich hatte schon meinen Spaß damit. Ich mag dieses so von man hat keine Ahnung, was man tut und fliegt 10-mal hintereinander in dieses Wasserbecken, bis man ist halt der krasseste Ficker und kann jede einzelne Ding halt irgendwie Prüfung bestehen und ist dann irgendwie so am Top von diesem Kloster. Ich hatte meinen Spaß damit. Also ich mochte diese Reise von dem und auch wie diese Kammern inszeniert waren und auch der ganze Bogen am Schluss dann, wie jede einzelne Kammer im Schlusskampf nochmal irgendwie auftaucht und so. Ich fand das ganz cool.
Ja, ist auch einer meiner Liebsten tatsächlich. Also ich habe von den Chancen auch nicht so arg viel gesehen, aber den gucken ich mir echt, also alle paar Jahre kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Der macht Spaß.
Er wirkt auch so wie so ein Prototyp für auch noch ganz viele andere.
Ja,
also ich habe jetzt nicht allzu viel gesehen, aber irgendwie hatte das also auch von diesem, natürlich ist das so eine relativ klassische Heldenreise. Ich habe mir irgendwann gedacht, okay, es ist schon ziemlich klar, was hier passiert. Ich fand es irgendwann ziemlich, ja, ermüdend, weil ich wusste, ja komm, ja, du scheiterst am Anfang an jeder Station, wirst aber eh jede Station meistern. Also fast.
Ja, aber das will man doch sehen, oder?
Richtig, ja, das ist die Trainingsmontage, das gehört dazu.
Genau.
Ja, aber die Trainingsmontage geht den ganzen Film.
Ja, ich weiß.
Ja, das stimmt, der Film ist eine Trainingsmontage. Bis ein bisschen Handlung und Anführungszeichen am Anfang und am Ende.
Also ich meine, aber, ja, also selbst, also dann, ja, so die Kampfchoreografie war natürlich auch, also bis auf das wirklich diese Geräuschkulisse hier, fand ich noch mit am stärksten, war mit, also weil da kam zu jedem Sch und Dusch und so kam auch noch so ein Ah und
Es war so ein bisschen angehört wie ein Tennis-Match eigentlich. Das kann,
aber ja, also auch die Figuren sind so ja ganz so ganz am Rand. Es geht wirklich um das Training und das fand ich dann irgendwann, ja, okay, gut, komm.
Aber es hat schon, also es hatte schon Spaß, weil wie gesagt, es gibt dann am Schluss diesen Endkampf, sag ich mal, und dann sieht man so, okay, da ist das aus dem Training, da ist das aus dem Training, da ist das aus dem Training. Alles ist schon ganz cool.
Nö, macht auch immer Spaß, wobei ich mir diese, wo er mit dem Kopf die Sandsäcke auf die Seite schieben muss. Und
ja, da kriege ich Schädel beim Zuschauen.
Immer wieder halt, dachte ich mir auch, naja, also schon klar, und das ist ein Film, aber geh gesund ist das doch ganz sicherlich nicht. Nein,
da sterben die hier in Zill auch noch der Reihe ab.
Ja, allgemein, also bei der ersten Kammer habe ich noch so gedacht, okay. Aber die Dinger wurden ja dann auch schon reichlich brutaler. Das mit dem Kopf fand ich jetzt auch okay. Aber das wird ja auch nicht weiter irgendwie, also nicht groß hinterfragt, was da jetzt alles passiert. Nein.
Nö. Für was?
Auch das mit dem Wasser tragen, wo sie dann diese Messer an den Armen haben. Und immer wenn die Arme runtergehen, stecken sie sich selber in die Seite raus und dachte, okay, das kann man Leuten auch an. Also man kann das ja auch einfach ohne Messer machen und dann, aber.
Nein. Ja. Das muss mit Messer sein. Ihr versteht den größeren Sinn dahinter nicht. Das muss so sein.
Ja, und dann, also es, am Anfang des Films gibt es 35 Kammern und das wird einem auch sehr prominent erzählt. Und nachdem der Film aber auch halt schon die 36 Kammern heißt, kann man sich halt denken, wo hinaus das hinausläuft. Oh Gott, ja.
Kann man sich halt denken, genau.
Kann man sich halt denken, genau. auf was es hinausläuft und ja, dass er dann eine 36. Kammer gründen will und das dann auch macht und da dann irgendwie Vorsitzender wird. Überraschung.
Vorsitzender. Setzt sich an, als ob er für einen Karnevalverein arbeitet.
Das ist dann so, das ist dann so was Bürokratisches. Da müssen sie ja, dann genau, irgendwelche genau. Formulare ausfüllen.
Formular ausfüllen und genau.
Man muss aber halt auch sagen, dass Gordon Liu, der ja hier den Sande spielt, wirklich auch so das Aushängeschild für die Shaw Brothers war oder ist. Und es ist auch ziemlich traurig, dass er hat ja nach, bei Kill Bill hat er ja diese beiden Cameos und wenn du dann halt auch weiterliest, dass er jetzt im Pflegeheim nach Schlaganfällen vor sich hin vegetiert wahrscheinlich. Das ist dann schon so ein bisschen bitter, wenn du dann denkst, armer Kerl, der hat so viel gemacht und dann...
Aber der spielt doch auch in Legendary Weapons of China, ist er doch auch dabei, ja. Oder? Ja. Dann habe ich den wiedererkannt.
Ja, ja. Also ich hab auch neben den, neben diesem hier noch, was hatte ich noch? Hier, der Todesspeer. Der Shaolin. Gesehen, da war er, glaube ich, auch. Also er taucht wirklich, also er hat ja auch ein prägnantes Gesicht. Sieht man ihn schon. Und inszeniert ist das Ganze hier von, einfach der Vollständigkeit halber, von Lau Kar-Leung, von dem wir auch gleich noch einen Film haben, der vor allen Dingen im Opening immer was hat, was wahrscheinlich, also ich habe jetzt zwei Filme von ihm gesehen, aber in beiden Filmen ist es aufgetaucht, markantes Zeichen von ihm, diese Kampfchoreografien ins ja. Nichts.
diese, das habe ich mir aufgeschrieben, warte mal, diese, completely unrelated Kampfsequenzen am Anfang.
Genau, während die Credits so, quasi laufen.
Ja, genau. Ja, das habe ich auch so, okay, ist es einfach Stilmittel? Und beim zweiten Mal dachte ich so, ja, okay, anscheinend ist es einfach Stilmittel.
Erstmal ein bisschen flexen in den ersten Minuten.
Genau, genau. Also ich meine, das muss man ja auch sagen, alle Leute, die da mitspielen drinnen, die können ja auch wirklich was. Also das ist halt auch nicht einfach, da irgendwelche dritte Schläge, also immer in so einer Häufigkeit und so präzise dann auszuführen, das ist halt schon beeindruckend, eigentlich einfach, was die körperlich drauf haben.
Nee, das ist schon wirklich beeindruckend. Und ich finde auch, das kann man da ruhig am Anfang zeigen. Ich habe das auch früher immer gemocht. Wenn du dann so siehst, so, ja, okay, jetzt hier, ich kann mit der Sichelwaffe umgehen und ich kann das machen und hier. Und dann denkst du, okay, geil, ja. So als Aufheizer fand ich das immer ganz nett.
Super, dann haben wir ja schon zwei von drei Filmen mal kurz drüber geschaut. Ich kann euch jetzt an dieser Stelle nochmal ein Video von Asianometry empfehlen, das heißt King of Hong Kong Cinema. Der hat die gesamte Geschichte von den Shaw Brothers, von den vier Brüdern und wie sich das Ganze entwickelt hat, auch was den verschiedenen Stationen in China, in Singapur und so weiter. Der hat das Ganze, wie ich finde, sehr schön aufgeschlüsselt oder auch einsteigerfreundlich aufgeschlüsselt. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir zu dem letzten Film kommen, schauen wir uns vielleicht noch mal so ein paar Titel oder so an. Über 1000 Filme haben sie produziert. Ein Bruchteil davon ist wahrscheinlich in Deutschland erschienen. Also es sind echt jetzt nicht so viele, die jetzt hier auch einen deutschen Titel vorweisen können. Und das muss man auch dazu sagen, auf Mubi, da wo wo 14 Produktionen jetzt eben zu sehen sind, sind auch alle im O-Ton mit ganz vielen verschiedenen Untertiteln zu sehen. Also es ist keiner deutsch synchronisiert, auch das Schwert der gelben Tigerin nicht oder die Kammern der Shaolin auch nicht. Genau, das sei dazu gesagt. Es sind dennoch einige hier in Deutschland erschienen, die auch einen deutschen Titel bekommen haben. Und Kati, ich hab's mir gedacht, dass du da auf die Titel schießt und hatte die eigentlich nochmal schon ein paar vorbereitet, aber du hast dann den Wikipedia-Eintrag selber entdeckt. Hast du einen Titel, der dir besonders ins Auge fällt?
Also es gibt halt ein paar, wo ich mir so denke, okay, also Hurra, die Knochenbrecher sind da. Klingt halt...
Oh, den habe ich gar nicht gesehen.
Da 1979 Monkey Kong Fu im Englischen und im Deutschen Hurra, die Knochenbrecher sind da. Klingt halt wie eine Pumuckl-Folge. im Englischen Five Super Fighters, auf Deutsch natürlich der Schlitzer mit dem Dampfhammer.
Das gefällt doch dem Sven bestimmt, oder? Das ist ja, so ein richtiger Sven-Titel.
Ich weiß halt auch nicht, was die sich eingeworfen haben, um diese Titel zu kommen. Es ist halt, also was soll das so, du denkst dich so, okay, warum, aber vielleicht zieht das halt auch einfach mit diesem Titel. Was hast denn du gefunden?
Na klar, die zieht das, also ich meine, ja. Also allein, dass wir jetzt auch schon wieder drüber sprechen.
Ja.
Das Schlüssel mit dem Dampfhammer, da, okay. Ich hatte Mr. Kugelblitz schlägt zu.
Ah ja.
Fand ich auch sehr schön. Das Bambuscamp der Frauen.
Mhm, das gefällt dem Paul, ja.
Der irgendwie, nein, im Englischen heißt der Bamboo Women's Prison.
Und okay, Camp und Prison nochmal, okay, ja. Ja, ich finde auch da King Fu seine Fäuste zuchten wie
genau,
Blitze.
Ja. Heißt im Original einfach nur Death Kick. Aber ja. Wir machen noch was Interessanteres drauf.
Aber ich kick halt auch mit meinen Fäusten, deswegen passt das schon.
Da sind schon ein paar schöne dabei. Aber es sind echt nicht, also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber es sind jetzt von 1000 sind es echt nicht viele.
Nee, in Deutschland ist nicht viel rausgekommen. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Rechte ja 2011 jetzt nochmal weiterverkauft haben. Und ja, ich glaube, diese Lizenzen sind einfach ziemlich teuer.
Ich hätte noch einen hier oben, der steht nicht in der Tabelle, der steht unter den 1970er Jahren kooperierten die Shaw Brothers unter anderem mit Hammer Studios und anderen Regisseuren und da gab es zum Beispiel den Titel Drei Spaghetti in Shanghai.
Alter, sie hauen alle in die Pfanne, ist auch gut.
In meiner Wut wiege ich 4 Zentner.
Oh. Ja.
Ein Regisseur, den wir vielleicht definitiv noch erwähnen sollten, auch wenn wir keinen Film mit ihm oder von ihm heute hier haben, ist Shang-Chi. Der wahrscheinlich der aktivste Regisseur mit war. Und
wenn man das durchscrollt, sieht man auch, jeder zweite, dritte Film ist.
Ja, und wohl zwischen 1967 und 1982 wohl 76 Filme.
Scheiße, Alter.
Gemacht. Das muss man aber auch sagen, also diese Filme, da geht auch der Herr in dem Video ein, was ich empfohlen habe. Diese Filme waren halt in erster Linie da, um Geld zu verdienen. Also auch einfach, so einfach wie es geht, produziert und dann raus. Und ich glaube, Ran hat auch gesagt, also, we are here to make money.
Ja, okay.
Es wird auch so ein bisschen in dem Video auch ein bisschen kritisch beleuchtet, dass diese stilprägenden oder diese genreprägenden Werke mehr oder weniger durch Zufall eigentlich entstanden sind, so nach dem Motto, wir inszenieren mal ganz viel und dann, ach guck mal, jetzt ist sowas wie die 36 Kammern der Shaolin dabei.
Ja, es ist halt so auch ein blindes Huhn für den Malenkorn, oder? Wenn du halt, keine Ahnung, innerhalb von 10 Jahren 80 Filme raushaust, ist halt mit einiger Wahrscheinlichkeit zumindest einer dabei, der einigermaßen gut ankommt dann.
Naja, aber die haben ja schon, also die haben ja schon Stars und also
ja,
hervorgebracht
natürlich.
Und
also
natürlich
ich meine,
auch den Weg geebnet, dass das sowas wie die Cannon Brothers sind, keine Frage. Aber die haben schon ordentlich vorgelegt. Das muss man einfach auch sagen. Auch für ganz viele Subgenres, gerade so mit den weiblichen Besetzungen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja nicht nur beim Schwert der gelben Tigerin so, sondern auch bei der Todesspeer des Shaolin. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch gerade bei den 36 Kammern der Shaolin jetzt fast gar keine Frau gesehen und auch Shang-Chi war, glaube ich, eher ein Regisseur, der das sehr Männerdominierte herausgestellt hat. Aber vielleicht mal von dem Mann, der vorhin gesagt hat, dass ihm die Fantasy-Elemente so ein bisschen, dass er die schon recht komisch fand. Dann gehen wir jetzt zu Legendary Weapons of China. Also da gibt's nochmal ordentlich Fantasy-Elemente.
Die heißen ja sogar Magic Fighters oder so, oder?
Ich glaube, ja. Also, erstmal den Inhalt, und zwar, wir hatten ein Magier und einen Kopfgeldjäger und einen Kung-Fu-Meister.
Kommen in eine Bar.
Einen Verräter aufzuspüren. Doch niemand weiß, wie dieser Verräter aussieht. Sie müssen ihn anhand seines Kung-Fu-Stils erkennen. Er wird seine Macht demonstrieren. Sei bereit.
Ja, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür war, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich war's nicht. Ich war's da. Ich habe noch geguckt und dachte, hey, der ist von 81, da bin ich mal gespannt, weil ich Wie gesagt, also ich habe die Shaw Brothers eine Zeit lang zwar verfolgt, aber ich bin dann, als dann Golden Harvest rauskam und die dann ja auch eher so in die Neuzeit gegangen sind, bin ich lieber darüber gewechselt und habe mir von diesem Wuxia-Genre dann eigentlich nur so Jet Li-Sachen angeguckt, weil mir die einfach besser gefallen haben. Die waren von der Choreo besser und von der Action her halt einfach auch. Und da dachte ich, naja, 81 ist ein gutes Jahr, nehmen wir das. Und ja, ich war zwischendrin wirklich, der hat mich echt ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen.
Ich hab den, wenn ich ehrlich bin, ich wusste auch nicht, was der Film von mir mag. Also, ich bin da gesessen, es sind mir viel zu viele Leute. Eigentlich ist ja auch wurscht, wie die Story ist, aber ich würde halt gern wissen, wer wen jagt, so circa, damit ich weiß, auf welche Kämpfe ich mich da irgendwie vorbereiten kann. Aber ich hab's auch nicht verstanden. Vielleicht bin ich aber so blöd dafür, aber ich weiß es nicht. Ich bin, wenn ich gesessen war, so, okay, und wer ist jetzt das und warum bist du jetzt da? Und wer ist jetzt das da? Und okay, prügelt's euch einfach, ist auch okay.
Ja, ich habe geschrieben, es ist überladen mit Stilen, mit Waffen und auch mit Parteien, die da mitmischen. Also ich habe
ja, definitiv.
Ja, also ich fand einige Szenen, also gerade dieser also das auf dem Dachboden oder auch
das, ja, das war cool.
Oder auch das in der Gasse. Das fand ich recht unterhaltsam.
Also diese Comedy-Einlagen, die waren ja schon wirklich sehr schmerzhaft.
Noch eine inhaltliche Frage. Dem einen wird doch irgendwann der Bauch aufgeschlitzt.
Ja, mit dieser Voodoo-Puppe.
Und dann, und dann quillt doch dort so ein Schlauch raus.
Ach so, ja. Das da, ja.
Ich hab mir das angeguckt und dachte, okay. Naja, aber gut, die haben vorhin Kung-Fu-Voodoo-Puppen gehabt, also ja, warum nicht auch irgendwas mit seinen Gedärmen? Also ist vollkommen in
Ordnung. Ja, also ich, das war auch so, wie diese Soundeffekte, war ich irgendwann so, okay, anscheinend, wenn du dann so ein Tuch drüber legst und dann ein bisschen Hex-Hex machst, funktioniert das alles wieder? Keine Ahnung, also.
Wobei ich diese kugelsichere Haut und dann noch diese heißen Strampelanzüge, mit denen sie sich dann durch die Luft und sich dann hinter irgendwelchen Sonnenschirmen verstecken und dann Messer schmeißen.
Also ich fand sie auch am Anfang, also anscheinend haben sie es hier irgendwie beibracht oder was auch immer, dass sie ja auf zumindest Schnittwaffen, sowas wie Schwert oder so, dass das jetzt nicht durch ihre Haut kommt. Und dann wollen die irgendwie so eine neue Truppe an Leuten trainieren, die auch kugelsicher sind, weil jetzt auf einmal Schusswaffen
kommen. Naja, es geht auch so ein bisschen um traditionelle Waffen und um das, was dann halt neu dazukommt. Also
genau,
um die moderne.
Und dann stehen da einfach so Reihen an Männern, die einfach abgeschossen werden und sterben, bis sie einen finden, der es schafft, die Kugel mit seiner Haut aufzuhalten oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Das ist doch ein Schwund, den kannst du nicht mehr abschreiben.
Nee, das war wirklich too much.
Wenn du das sagst.
Ich hab gelacht am Anfang, als sie am Anfang schon gezeigt haben, hier, ja, mit Schwertern könnt ihr uns nicht verletzen und als dann die, naja, also dann mit den Kugeln angeschossen wurden, dachte ich, okay, der wird strange. Aber ich habe halt auch zwischendrin wirklich so gelacht und Spaß gehabt. Und ich finde, dieser Kampf in dieser Bambushütte, wo auch das erste Mal, glaube ich, so diese Voodoo-Puppe richtig zum Einsatz kommt.
Alter.
Den
auf dem Klo da, oder was das war?
Ja.
Ja.
Ja, Klo. Und aber das ist super. Also ich meine, da wird auf so vielen Ebenen gekämpft, da wird unter dem Klo gekämpft, oben drüber tun, die sich gegenseitig abschlachten. Und das sieht alles witzig aus. Und ich dachte, hey, schönes Setting. Du siehst zwar, dass alles Studio ist, aber egal. Noch ein bisschen Nebel und unten kloppen sie sich. Hey, das ist doch ganz, ja, bis dann halt noch mehr Fantasy-Elemente kamen und ich gedacht habe, oh.
Aber wirklich, das stört dich an diesen Filmen, die Fantasy-Elemente? Das ist das, wo du dir denkst, nö, das ist unrealistisch?
Nein, es geht nicht ums Unrealistische, sondern also da wird in der Luft rumgefuchtelt und dann auf drei Leute gezeigt. Und wenn man überlegt, ne, 81, das ist schon alles ganz gut gemacht gewesen, ne? Also trotzdem sieht's billig aus, aber du denkst, na hey, das ist schon ewig her, wenn ich mir teilweise Filme angucke. Heute sieht schlechter aus als das, was ihr da gerade eben gezeigt habt. Nein, ja, es ist dieses Fantasy, das ist mir einfach zu viel. Ja, muss auch sagen, also der Regisseur und auch einer der Hauptverdächtigen, Liu Xiaoliang, der hat, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, den hervorragenden Tiger on the Beat gemacht. Und sein Bruder hat tatsächlich auch in Shanghai Police mitgespielt, den ich wirklich auch sehr, 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 sehr gern mag. Den kennt ihr wahrscheinlich auch nicht.
Nein.
Oh mein Gott.
Ja, da haben wir ja die Ausgabe mit einem Highlight beendet.
Ja, ich war von allen gleich verwirrt am Anfang immer, aber es war schon ein wilder Ritt. Alle drei waren ein wilder Ritt.
Ja, ich fand den letzten auch wirklich anstrengend. Also, weil du hast halt auch wirklich überhaupt keine Story, gar nichts drin.
Und ja, oder manchmal halt auch ein bisschen zu viel.
Ja. Und dann denkst du, okay, gut, jetzt können wir jetzt mal Setting wechseln. Und oh nee, nicht noch ein Kampf. Also ich habe nichts gegen, wenn ich die ganz...
Ja, Sven, wer wisst, was hast du mit Sven gemacht?
Ja, ich war ja... Nein, irgendwann war es mir dann halt auch wirklich zu viel, wo ich gedacht habe, okay. Ne? Ich meine, Gott sei Dank bringen sie dann so Comedy-Einlagen wie diese...
Ja, Gott sei Dank. Ohne die Comedy-Einlagen hätte ich nicht gewusst, was ich von diesem Film halten soll.
Nee, Paul, war das dein Humorfeld?
Nein.
Aber ich brauche so eine Puppe. Mehrere.
Ja, dann müssen wir nächstes Jahr zum Geburtstag schenken.
Voodoo-Puppe, ja, geil.
Ich habe mit diesen drei Filmen die Weihnachtstage dieses Jahr verbracht.
Ja, auch schön. Ich meine, ich habe mit einem von den drei zumindest meine 14-Stunden-Zugfahrt heimverbracht.
Oh, nun gut. Dann, das war ein kleiner Einblick in... Produktion der Shaw Brothers. Ihr findet, jetzt muss ich rechnen, 11 weitere Filme auf Mubi. Das dürften meistens Martial Arts bzw. Wuxia-Filme sein. Ich weiß, die Shaw Brothers haben auch noch so Horror-Dinger gemacht. Unter anderem, also ich glaube, die waren fast in jedem Genre, haben sie irgendwas mal produziert. Aber auf Mubi dürften es größtenteils nur Martial Arts Filme auch mit einem historischen Setting sein.
Es gibt neben dem Schwert der gelben Tigerin gibt es das goldene Schwert des Königstigers. Das ist ja auch gar nicht verwirrend alles, dass die alle und, gleich heißen. Und es und gibt die vier gnadenlosen Rächer und die unbesiegbaren fünf.
Und es gibt dann noch die Rache des gelben Tigers.
Ah ja.
Da musst du auch aufpassen.
Gott, ja.
Na gut, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, ein bisschen Spaß hier hattet. So viel Spaß wie wir jetzt bei der Besprechung, beziehungsweise auch der ein oder andere beim Ansehen von den drei Filmen. Wir bedanken uns fürs Reinschalten. Hinterlasst uns gerne Feedback, wenn ihr mochtet, was wir hier gemacht haben. Und so ein kleines Special vielleicht. Ja, schreibt uns gerne, was ihr von diesem kleinen Special haltet. Vielleicht wiederholen wir das mal wieder, wenn es wieder so einen Schwerpunkt auf Mubi oder woanders gibt. Es gibt ja auch so in verschiedenen Mediatheken gibt es ja auch hin und wieder RegisseurInnen oder so, die im Fokus stehen oder Genre. Vielleicht finden wir uns da nochmal zusammen. Es war mir eine große Freude, Kathi und Sven.
Ja, ebenfalls.
Mir auch.
Und wer mehr über den Streaming-Anbieter Mubi, beziehungsweise auch von Kathi und mir, beziehungsweise auch von Sven noch hören möchte, der kann gerne bei unserem Podcast vorbeihören. Der heißt In the Mood for Mubi. Da sprechen wir unter anderem über das Programm von Mubi, was sich da monatlich erweitert und auch über verschiedene Filme, die wir dort finden. Unter anderem haben wir mit Sven, das ist schon etwas her, ich weiß gar nicht, was, im Oktober?
Ja, ich glaube.
Im Oktober letzten Jahres haben wir mit Sven zusammen unter anderem über The Batwoman geredet.
Ja, und über einen Teppichhändler, der...
Ach so, genau, über den Teppichkurzfilm. Sehr interessanter Film. Also wer da reinhören möchte, In the Mood for Mubi, die Oktoberausgabe 2023. Schaut auch gerne im Feed vom Telestammtisch, was es dort noch so für Besprechungen gibt. Natürlich größtenteils zu den aktuellen Kino- und Serienstarts. Und dann sage ich Tschüss von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschö, tschö.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.